Was kommt nach dem Tod? Wissen wir nicht. Es ist noch keiner zurückgekommen. Diese Aussage, die stimmt zwar nicht ganz, das werden wir noch sehen, aber ich glaube, diese Sicht ist sehr verbreitet und vielleicht habt ihr das so oder ähnlich auch schon mal gehört. Trotzdem gibt es natürlich Ängste und auch Wünsche bezüglich dessen oder bezüglich, ja, angesichts des Todes. Und eine typische Wunschvorstellung, die sehr verbreitet ist, die lautet: Mit dem Tod ist alles aus. Der Körper verwest oder er wird verbrannt und die Person, die gibt es dann nicht mehr. Es gibt zwar noch Auswirkungen ihres Lebens, gute Auswirkungen oder schlechte Auswirkungen, größere oder kleine Auswirkungen. Es gibt auch noch Erinnerungen an diesen Mensch bei denen, die noch leben. Die können auch positiv sein oder nicht so positiv. Aber die Person selbst, sie gibt es nicht mehr. Und es gibt viele Menschen, auch viele Menschen, die gerne leben, die das Leben genießen, die diese Vorstellung eigentlich ganz sympathisch finden. Sie haben gar nicht den Wunsch, nach dem Tod weiterzuleben. Sie schöpfen eben das Leben aus, solange es ihnen zur Verfügung steht, und sie arrangieren sich damit, dass alles irgendwann eben zu Ende geht. Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, der selbst konfessionslos ist, er bringt ein Stück weit diese Haltung zum Ausdruck, ganz typisch, als er gefragt wird nach seinem Glauben und nach seiner Sicht der Dinge, was das Leben nach dem Tod angeht, als er da eben dann antwortete: Ich würde mich zwar über eine positive Überraschung nach dem Tod freuen, sollte es keine geben, stört's mich aber auch nicht mehr. Alles hat ein Ende, auch das Leben. Und mit dem Tod ist dann eben das Leben eines Menschen vorbei. Nun, als Christen haben wir auf diese Frage eine vollkommen andere Sicht. Die Bibel und Jesus Christus selbst, sie spricht immer wieder davon, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das Evangelium spricht dann auch davon, dass Jesus Christus selbst einmal auch noch wiederkommen wird auf diese Welt, dass er die Seinen zu sich nehmen und seine Herrschaft aufrichten wird. Hoffnung, welche Perspektive uns Christen geschenkt ist, das ist dieses nächste Grundlagenthema, das der erste Thessalonicher Brief behandelt und über das wir heute uns Gedanken machen. Hoffnung, welche Perspektive Christen geschenkt ist. Und ich lese uns jetzt aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Paulus schreibt dort: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir auch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht das Ende. Vers 14 hier in Kapitel 4 macht diese Wahrheit unmissverständlich deutlich. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen, damit ist natürlich verstorben gemeint, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Der Tod ist nicht das Ende, weil Jesus auferstanden ist. Seine Auferstehung war eben nicht nur die Wiederbelebung eines Toten, der dann noch einige Zeit, einige Jahre vielleicht weiterleben konnte und dann schließlich endgültig verstarb. Nein, die Auferstehung Jesu von den Toten, das war dieser grundsätzliche Durchbruch durch die Todesmauer. Er ist der Anfang. Der Erstgeborene von den Toten, heißt es in Kolosser 1, Vers 18. Also dieser auferstandene Jesus ist der Anfang von Gottes neuer Schöpfung. Und die Fortsetzung seiner Auferstehung, ja, die wird stattfinden, wenn Gott einmal alle anderen auferwecken wird. Der Tod ist nicht das Ende. Der Gott, dessen Macht und dessen Kraft so groß und so unbeschränkt war, Jesus von den Toten auferstehen zu lassen, dieser Gott hat auch Macht und Kraft, alle anderen Toten von den Toten aufzuerwecken. Und es ist ja auch logisch. Wer einmal eine unglaubliche Leistung vollbringt, dem kann man es für die Zukunft auch zutrauen. Der Tod ist nicht das Ende. Und für die Thessalonicher war das eine ganz wichtige und auch aktuelle Botschaft. Offenbar hatte es in dieser kurzen Zeit, in der es die Gemeinde erst gab, offenbar hatte es in dieser kurzen Zeit seit ihrer Entstehung schon Todesfälle gegeben in ihren Reihen. Da waren offensichtlich Geschwister gestorben, vielleicht weil sie krank oder alt gewesen waren. Die Hintergründe, die kennen wir jetzt nicht. Jedenfalls waren die Thessalonicher traurig. Sie haben getrauert. Und sie waren nicht nur traurig aufgrund dieses schmerzhaften Verlustes, der Tod ja eines liebgewonnenen Menschen immer bedeutet, sondern sie sorgten sich auch, ob diese Menschen, die ihnen viel bedeuteten, ob ihnen nicht etwas vorenthalten würde, weil sie ja nun die Wiederkunft des Herrn nicht mehr erleben würden. Sie waren ja schon tot. Und dann sehen wir, wie Paulus hier antwortet, wie er darauf reagiert, auf diese seelsorgerliche Anfrage. Vers 13 zunächst. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Paulus antwortet also, damit die Thessalonicher Hoffnung haben. Damit sie Hoffnung haben in ihrer Trauer. Natürlich, sie dürfen auch trauern. Sie dürfen traurig sein. Auch Christen dürfen weinen und traurig sein, wenn sie einen anderen Menschen verlieren. Und manchmal ist dieser Vers auch so gedeutet worden, dass Christen eben selbst in größter Trauer immer gefasst bleiben müssten, damit man eben nicht traure wie die anderen, die keine Hoffnung haben, so heißt es ja hier. Aber ich glaube, dass an dieser Stelle nicht diese Intensität der Trauer gemeint ist, also ob ich jetzt weine oder nicht oder ob ich lange traure oder nur kürzer, sondern es geht um die Art der Trauer. Und hier ist gemeint, dass die Art der Trauer bei Christen eine andere sein sollte, eine andere sein kann. Augustinus, der Kirchenvater, der hat das ganz schön auf den Punkt gebracht, was das bedeutet. Er schreibt: Wir sind daher über den Tod der unseren betrübt, weil wir sie unweigerlich loslassen müssen, aber doch mit der Hoffnung, sie wiederzuerhalten. Trauer, ja. Auch große Trauer, ja, klar. Aber doch mit Hoffnung. Wir haben eine andere Perspektive. Der Tod ist nicht das Ende. Vergessen wir das nicht. In der Stunde der Trauer machen wir uns Mut, wenn andere in dieser Trauer sind. Erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er diese Todesmauer ein für alle Mal durchbrochen hat. Sie ist ein für alle Mal durchbrochen. Es ist im Grunde vielleicht ähnlich, ja, wie bei einem Deich. Wenn da die Wassermassen kommen und die Wassermassen auf den Deich drücken und wenn sie es schaffen, diesen Deich erst einmal an einer Stelle ja zu durchbrechen, dann wird die ganze Konstruktion instabil. Und wenn die Wassermassen weiter kommen und weiter drücken, dann wird auch an ganz vielen anderen Stellen der Damm durchbrochen werden. So hat auch Jesus Christus die Todesmauer durchbrochen. Er hat einen Durchbruch geschafft. Und so gibt es Hoffnung, Hoffnung in aller Traurigkeit. Es gibt diese andere Perspektive. Und da halten wir da diese Balance zwischen Traurigkeit über einen schmerzhaften Verlust, ja, und der Hoffnung andererseits, weil Jesus Christus den Tod überwunden hat, weil der Tod nicht das Ende ist, weil er auferstanden ist. Werfen wir jetzt mal einen näheren Blick hier auf diese Hoffnung, diese christliche Hoffnung, wie sie aussieht. Vers 15 bis 17 ist das. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also eines Tages wird es soweit sein, dass der Herr selbst aus der Verborgenheit wieder hervortreten wird. Er wird in Zeit und Raum kommen, er wird sichtbar herabkommen vom Himmel, wie auch immer man sich das genau vorzustellen hat. Und dann wird er die Körper aller verstorbenen Gläubigen auferwecken. Und er wird sie, die in Christus hier auf Erden verstorben sind, er wird sie zusammen mit denen, die an Christus glauben und die noch leben zu diesem Zeitpunkt, hin zu ihm in den Himmel entrücken. Aber der wichtigste Punkt hier, um den es Paulus ganz zentral geht an dieser Stelle, der ist folgender. Wir alle, die wir an Jesus glauben, werden wieder vereint zum Herrn kommen. Wir alle werden wieder vereint zum Herrn kommen. Wir haben eine Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Am Tag der Wiederkunft Jesu, da ist es nicht wichtig, ob du dann noch lebst oder ob du dann schon lange verstorben bist. Niemand hat hier einen Vorteil. Niemand hat hier einen Nachteil. Die Auferstehungshoffnung, sie ist eben nicht nur etwas Individuelles, so nach dem Motto, wie gut, dass ich Hoffnung auf ewiges Leben habe, wie gut, dass ich weiterleben werde nach dem Tod, sondern sie ist etwas Gemeinschaftliches. Sie ist etwas zutiefst Gemeinschaftliches. Wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, werden wieder vereint zum Herrn kommen. An dieser Stelle, da sollten wir vielleicht mal einen Moment an die Toten unserer Gemeinde denken. an die Geschwister, die zu uns gehörten in den vergangenen Jahren und die wir irgendwann in der vergangenen Zeit, in den vergangenen Jahren zu Grabe tragen mussten. Und ich habe mal nachgeschaut, wer das so war, und an manche erinnert man sich sofort, aber an manche kommt dann auch erst die Erinnerung, und ich will ruhig mal ihre Namen nennen, alle Namen derer, die in den letzten Jahren, seit ich hier in Borken bin, verstorben sind, die wir begraben haben. Da waren Anna Penner, Ida Zimmermann und Ruth Kleinschnittger, die wir 2011 bis 2013 begraben haben. Das ist schon einige Jahre her. In den zwei Jahren danach haben wir getrauert um Werner Krause, Inge Bergsdorf, Ernst Justus und Irmgard Hässling. Dann kam Maria Dick, Vardat Jakub, Johann Quiring, Helga Schröder, Elisabeth Justus und Anna Bold in den Jahren 2017 und 2018. Und schließlich, jetzt im letzten Jahr, 2020, Maria Spack und Norbert Wuttke. Natürlich, das Leben und das Sterben dieser Personen war sehr verschieden. Und wir werden uns nicht in gleichem Maße an alle erinnern. Manche von uns sind auch noch gar nicht so lange dabei, das kommt noch hinzu. Und dennoch, dies sind 15 Geschwister, die zu uns gehörten und die nun nicht mehr auf Erden leben. Wir mussten Abschied nehmen von ihnen. Wir haben getrauert. Aber, und das ist die frohe Botschaft ja aus diesem Text hier, aber sie sind nicht weg. Sie sind nicht einfach verwest. Wir werden uns wiedersehen. Es gibt eine gemeinsame Zukunft mit den Geschwistern. Wir werden ihnen, diesen 15 und natürlich noch unzähligen anderen, aber auch diesen 15, und deswegen habe ich mal konkret hier auch diese Namen genannt, wir werden ihnen wieder begegnen. Und wir werden gemeinsam mit ihnen wieder vereint zum Herrn kommen. So sagt es Vers 17 ausdrücklich. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Alle Zeit, immer und ewig, werden wir mit ihnen gemeinsam, von denen wir Abschied nehmen mussten, über die wir getrauert haben, beim Herrn sein. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander, schreibt Paulus in Vers 18. Ermuntern wir uns gegenseitig mit diesen Wahrheiten. Erinnern wir uns an die christliche Hoffnung. Der Tod ist nicht das Ende. Wir haben Hoffnung. Da ist eine Perspektive. Wir können weiterschauen als bis zu diesem Abbruch, der durch den Tod kommt. Wir können uns darauf freuen, weil Jesus auferstanden ist, weil er diese Mauer des Todes durchbrochen hat, ein für alle Mal. Der Tod ist nicht das Ende. Und im Übrigen gibt diese Perspektive uns, glaube ich, auch eine gesunde Portion Gelassenheit für den Umgang mit dieser herausfordernden Zeit, in der wir jetzt leben, wo der Tod so gefühlt an jeder Ecke lauert oder auf jeden Fall präsenter geworden ist jetzt durch diese Corona-Pandemie. Denn neben Vorsichtsmaßnahmen und verantwortlichem Handeln, zu dem wir natürlich gerufen sind, und das machen wir ja auch als Gemeinde und ich denke auch als Einzelne, haben wir ja noch eine ganz andere Sicht auf diese Dinge. Jemand hat mal gesagt, was kann uns eigentlich passieren, was Sie, die Nichtchristen, für das Schlimmste halten, ist für uns doch letztendlich eine Abkürzung zum Ziel. Was kann uns eigentlich passieren? Was Sie für das Schlimmste halten, ist für uns letztendlich doch nur eine Abkürzung zum Ziel. In der Tat. Und es ist bestürzend zu sehen, wie Menschen ohne Hoffnung über den Tod hinaus, gerade eben durch diese Corona-Seuche, doch in Ängste getrieben werden und ja, in diesem Leben es dadurch auch ziemlich schwer haben. Aber Jesus, der Auferstandene, er gibt uns doch eine andere Perspektive. Wir haben Hoffnung. Der Tod ist nicht das Ende. Dann der zweite Punkt hier in diesem Text. Der Herr wird wiederkommen. Jesus hat das ja auch angekündigt. Der Herr wird wiederkommen. Jesus hat das auch angekündigt. Eines Tages wird es soweit sein. Ich werde wiederkommen auf diese Welt. Und die Thessalonicher hatten natürlich davon gehört. Und ihr Gedanke war so, Mensch, wenn man jetzt nur wüsste, wann das soweit sein wird, dann könnte man sich richtig gut darauf vorbereiten, auf diesen Moment. Dann könnten wir uns darauf gut einstellen. So wie man sich eben auf Besuch vorbereitet, den man erwartet. Vielleicht ist das so manchmal bei dem einen oder anderen zu Weihnachten, man erwartet ein richtig volles Haus und man bereitet sich eben vor, man putzt dann alles, man wischt Staub, man wäscht vielleicht auch nochmal die Gardinen, die man schon lange waschen wollte. Und weil man dann weiß, dass Tante Gerda als erstes kommt, bezieht man ihr schon mal das Bett im Gästezimmer und für Onkel Gustav kauft man die eine Wurstsorte, die er besonders gerne isst und so weiter. Also man bereitet sich richtig vor. Und die Thessalonicher, die hatten auch diesen Gedanken auf Jesu Wiederkunft hin gerichtet. Mensch, wenn wir doch wüssten, wann er jetzt wiederkäme, dann könnten wir uns auch so wunderbar auf ihn vorbereiten, uns gut einstellen, alles herausputzen, es richtig schön machen bei uns. Wann wird der Zeitpunkt wohl gekommen sein? Wann wird die Stunde sein, in der er kommt? Aber Paulus, er antwortet ganz anders. Er schreibt, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst doch genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Jesu Ankunft, seine Wiederkunft, die wird überraschend sein. Sie wird überraschend sein. Paulus ist überzeugt, sich jetzt Gedanken zu machen über Zeiten und Stunden, über diesen genauen Zeitpunkt seiner Wiederkehr, das führt überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, es lenkt ab vom Wesentlichen. Es lenkt ab davon, bereit zu sein für Jesus. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht, überraschend, ohne Vorankündigung, ohne Anmeldung, ganz plötzlich. Und so wie der Dieb demjenigen, den er überrascht, eine Menge Unannehmlichkeiten bereitet, man hat dann irgendeinen Verlust, man muss die Polizei verständigen, die Versicherung informieren und mancher muss sogar nach dem Einbruch umziehen, weil er sich einfach nicht mehr wohlfühlt. Genauso bedeutet die Wiederkunft für denjenigen Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten, der nicht auf sein Kommen vorbereitet ist. Also, ist wichtig, das ist das Anliegen hier von Paulus, nicht über Zeiten und Stunden zu spekulieren, sich den Kopf zu zerbrechen, sondern stets vorbereitet zu sein. Vers 3 bis 8 hat das so im Blickpunkt. Um vorbereitet zu sein für die Wiederkunft unseres Herrn, müssen wir ja vor allen Dingen diese unbekümmerte Gedankenlosigkeit dieser Welt überwinden. Vers 3, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Paulus knüpft hier eigentlich an dieses weit verbreitete Lebensgefühl vieler Menschen. Alles ist gut, alles läuft ewig so weiter, uns geht es gut, alles läuft so weiter, es funktioniert doch. Und auch, wenn dieses Lebensgefühl der unbekümmerten Gedankenlosigkeit jetzt aktuell vielleicht durch diese Corona-Krise etwas erschüttert wurde, so bin ich ziemlich sicher, dass diese Einstellung ganz schnell wieder sich breit machen wird, wenn die aktuelle Krise überwunden ist. Alles ist gut, alles ist prima, die Wirtschaft läuft, sie wächst, uns geht es gut, so läuft es ewig weiter. Doch Christen haben hier eine andere, eine realistischere Perspektive. In Südbrasilien, ich las davon, in diesen Tagen verläuft eine berühmte Eisenbahnstrecke von Curitiba in ca. 900 Meter Höhe bis hinunter zum Atlantikhafen Paranagua. Das war eine ganz bekannte Touristenstrecke. Eine Reisegruppe, die hatte einmal diesen Touristenzug gebucht, der eben dort unterwegs war und der an besonders markanten Aussichtspunkten dann anhielt und eben über Lautsprecher erklärte, was man jetzt dort bewundern konnte. Beim Antritt ihrer Reise lag jedoch alles in dichtem Nebel und man konnte nichts sehen. Und dieser Nebel lichtete sich auch auf der weiteren Fahrt nicht, sodass die ganze wunderbare Landschaft verborgen blieb. Dennoch, der Zug, ihr könnt es euch denken, er hielt wie sonst auch an den entsprechenden Stationen und die Stimme vom Tonband beschrieb eben, was es hinter dem Nebel zu sehen gab. Ähnlich ist es eigentlich mit Gottes Wort. Wir sind auch umgeben von diesem Nebel des Zeitgeistes, von dieser weit verbreiteten Einstellung, diesem Lebensgefühl der unbekümmerten Gedankenlosigkeit. Und wir sehen darum nicht klar. Alles ist gut und ne, alles läuft ewig so weiter. Und wir sind darauf angewiesen, dass unserem Unvermögen abgeholfen wird. Im Gegensatz aber zu dieser Stimme aus dem Lautsprecher vermag Gottes Wort jetzt diesen Nebel wirklich wegzuwischen, ihn zu vertreiben, ihn aufzulösen, sodass wir klar sehen können. Wir haben Hoffnung, weil Jesus wiederkommt. Und mit dieser Perspektive können und wollen wir unser Leben jetzt und heute gestalten, damit wir bereit sind, vorbereitet sind, wenn er kommt. Denn er wird wiederkommen. Und konkret wird es dann in Vers 8. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Es braucht also diese nüchterne, auf Jesu Wiederkunft fokussierte Haltung. Es braucht dieses Wissen, ja, der Herr, er kommt wirklich wieder. Und ich tue das dann auch nicht so ab als ein ja theoretisches, ja irgendwie dann weit entferntes, irrelevantes Zukunftsereignis, sondern rechne damit, ne? Ja, vielleicht zu meinen Lebzeiten. Vielleicht in diesem Monat. Es könnte doch sein. Es könnte doch sein. Und dann braucht es eine Ausrüstung. Eine Ausrüstung, um bereit zu sein, um sich bereit zu halten. Und diese Ausrüstung, die ist gar nicht spektakulär, interessanterweise, sondern besteht aus dem, was für Christen zu allen Zeiten grundlegend und unverzichtbar ist. Aus Glaube, Liebe, Hoffnung. Auch das können wir hier lesen in Vers 8. Aus dem Glauben, der sich eben vollständig auf das verlässt, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Dieser Glaube ist wie ein Panzer, mit dem die Angriffe der Anfechtung und auch des Zweifels so abgewehrt werden können. Und dann ist da die Liebe, die den lebendigen Glauben auch kennzeichnet. Gefüllt und gestärkt von Gottes Liebe wird der Glaubende auch immer wieder nach Wegen suchen, selbst Liebe zu üben, in seinem Umfeld zu wirken. Und zwar ganz unabhängig, ob aktuell die Zeit oder Stunde ist, in der Jesus wiederkommt oder ob es vielleicht noch dauert. Denn auch sie, diese Liebe, ist Teil dieses Panzers. Und dann gibt es da zuletzt die Hoffnung. Also diese Hoffnung, die uns ja an diese Perspektive erinnert, die uns die Dynamik auch gibt, dass wir auf das Ziel ausgerichtet bleiben. Diese Hoffnung, die uns auch bewahrt vor Resignation und Niedergeschlagenheit, wenn wir wenig Frucht sehen und uns das Reich Gottes so weit entfernt vorkommt. Behalten wir dieses Ziel im Blick, dass der Herr wiederkommt, dass wir bereit dann sind. Und dieses Ziel, dieses wunderbare Ziel, was Gott mit uns verfolgt, nimmt Paulus auch noch in den letzten beiden Versen mit uns in den Blick. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, ab Vers 9, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Das ist diese wunderbare Perspektive des Evangeliums. Das ist diese wunderbare Hoffnung, die Gott uns schenkt. Jesus Christus ist für uns gestorben. Jesus Christus hat dabei unsere ganze Schuld auf sich genommen. Er hat das genommen wie so ein riesen Schneeberg, wie wir ihn jetzt draußen haben oder wie wir ihn gerade so vom Dachboden da kratzen mussten. Er hat diese ganze Last so auf sich genommen und das weggetragen, ans Kreuz getragen. Die Schuld wurde getilgt. Es ist ein für alle Mal beseitigt, was uns von Gott trennt. Es ist ans Kreuz getragen. Darum haben wir Hoffnung. Darum haben wir eine Perspektive. Der Tod ist nicht das Ende. Und unser Herr wird wiederkommen. Damit wir, ob wir momentan zu den Lebenden gehören oder ob wir dann vielleicht zu den schon Verstorbenen gehören, mit ihm ewig leben werden. Lass mich dir zum Schluss eine Frage mitgeben. Eine Frage stellen. Ist das deine Perspektive? Ist das die Hoffnung, die du persönlich für dich hast? Hast du diese Hoffnung, die über dieses Leben, über den Tod, der uns ja alle treffen wird, so jung wir und gesund wir heute vielleicht sein mögen, hast du diese Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht? Hast du Hoffnung, dass der Herr Jesus wiederkehrt und dich dann mit zu sich nimmt? Wartest du darauf? Ist das deine Perspektive, deine Aussicht? Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du darauf vertraust, dass er für dich gestorben ist, dass er, nachdem er tot war und begraben wurde, wieder auferstand und zum Vater in den Himmel auffuhr, wenn das deine persönliche Überzeugung ist und wenn du darauf vertraust, was er uns sagt, seine Worte annimmst, ihm nachfolgst in deinem Leben, dann bist du auf dem Weg dorthin. Dann ist die Todesmauer durchbrochen, auch für dich. Dann wirst du Jesus nachfolgen und wie er von den Toten auferweckt werden. Dann wirst du mit Jesus leben, er wird dich zu sich nehmen. Und dann darfst du einstimmen in den Jubelruf des Evangeliums. 1. Korinther 15 heißt es dann nämlich am Schluss: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.